unterstützt?
Also nur eine kleine Korrektur. Dozent bin ich noch nicht, sondern ich mache, in Deutschland würde man das als Tutor bezeichnen. Das ist so eine Art Arbeitsgruppenleiter an der Uni, aber das tut nichts zur Sache. Ja, nun kam ich vor 24 Stunden beinahe in veränderte Stimmung, kurz vor meinem Vortrag heute Abend in deutschen Landen, weil vor ungefähr ziemlich genau 24 Stunden war ich noch mit einem Freund in der Pariser Banlieue im Internet. Und da stießen wir zunächst auf eine Meldung, die so angekündigt war: große Sozialproteste in Deutschland gegen die Sparpolitik von Roland Koch. Bei genauerem Hinsehen wurden wir dann allerdings eines Besseren oder Schlechteren belehrt, weil zwei Drittel des folgenden Artikels dann den Mut, den die Polizisten, die es wagten, in Uniform zur Demonstration zu kommen, gewidmet waren, welch selbige gegen die schröckliche Vorstellung protestierten, dass die arme deutsche Polizei, so hieß es, zu Tode gespart würde. Nun hatte ich dann doch den Eindruck, dass vielleicht Natur und Anliegen der Proteste diesseits und jenseits des Rheines im jetzigen Zustand vielleicht nicht ganz dieselben sein könnten. Von diesem kleinen Eindruck abgesehen, ist das Thema natürlich in den letzten Tagen, also das Thema sozialer Bau in Frankreich und die Antwort sozialer Bewegungen darauf, in den letzten Tagen, gerade in den letzten 8 Tagen, zu neuer Aktualität gekommen, weil es in den letzten 8 Tagen eben zu einer Reihe von Ereignissen erneut gekommen ist. Eigentlich 2 Ereignisse, die parallel zueinander liefen, nämlich das Wiederaufflammen des französischen Kulturstreiks, über den ich euch nachher noch Näheres erzählen werde. Das heißt, das Aufstands wie immer der Leute, die man als Intermittent du Spectacle bezeichnet. Das sind, man kann kurz sagen, prekär beschäftigte Mitarbeiter des Kulturbetriebs, zum Beispiel Schauspieler, die eben bisher ein gewisses Recht auf soziale Unterstützung hatten während der Zeiten, in der sie keine Aufträge haben. Also dieser Aufstand flammte in der letzten Woche erneut auf, weil das Abkommen, das ihre soziale Unterstützung radikal reduziert, in den letzten Tagen noch mal neu verhandelt werden musste aufgrund von Rechtsmängeln, das heißt aufgrund illegaler Passagen, die sich darin fanden. Und dass eben das Zeitfenster noch einmal öffnet, indem man versuchen konnte, diesen Angriff auf die Lebensbedingungen dieser Kulturschaffenden zurückzunehmen. In der letzten Woche kam es dazu zu einer Reihe von durchaus amüsanten bis beeindruckenden Aktionen. Das reichte von der Unterbrechung der Abendnachrichten durch einen Trupp protestierender oder durch eine Versammlung protestierende Kulturschaffenden am letzten Montag über die Unterbrechung einer Parlamentsdebatte über die zweimalige Besetzung des Arbeits- und Sozialministeriums am Donnerstag und Freitag, bis hin zu der Demonstration am Samstag, die bereits die internationale oder zumindest kontinentale Demonstration im Rahmen des Europäischen Sozialforums war, wo eben auch diese Intermittent du Spectacle, diese protestierenden Kulturschaffenden zu Anfang gelaufen sind, noch vor dem prominenten Block. Ich denke, das zeigt uns, dass es immer wieder aufflammende Kämpfe oder Konflikte, Auseinandersetzungen gibt, die nun in einigen Bereichen im Moment wieder am Hochkochen sind, die gleichzeitig dennoch einem gewissen Bewegungszyklus gehorchen, das heißt, die trotzdem gewisse Aufs und Abs aufweisen. Wenn ich vor einem Monat zu euch gekommen wäre, wäre ich noch etwas pessimistischer gewesen, weil die Beobachtung war, dass es nach den Sommerferien vorübergehend zu gewissen Demoralisierungserscheinungen kam im Zusammenhang mit den Angriffen der neoliberalen Offensiven, die zum größeren Teil nicht verhindert werden konnten und zum Teil auch mit den Folgen, die teilweise erfolgreichen, zum Teil aber auch nicht erfolgreichen Streiks dagegen einfach persönlich auch für die Betroffenen hatten in Form zum Beispiel von Lohnverlusten. Doch gehen wir der Reihe nach vor. Mein Vorschlag für euch wäre, zwar nicht chronologisch Woche für Woche oder Monat für Monat vorzugehen, weil es langweilig wäre, aber die Themen dennoch in der chronologischen Reihenfolge in inhaltliche Blöcke aufzureihen. Das heißt, zu Beginn mit dem, was am Anfang war, das heißt dem ersten Protest, der dieses Jahr den Stein ins Rollen gebracht hat, das war der Streik, der Aufstand im Bildungswesen, der regional Mitte, Ende März begonnen hat, um dann weiterzumachen mit dem, was am meisten von sich reden gemacht hat im Laufe des Jahres 2003, das heißt im Streik gegen die Rentenreform und überhaupt der Frage, was hat es mit dieser Rentenreform auf sich. Dann würde ich als Drittes auf den Kulturstreik, den ich nun bereits gestreift hatte, eingehen. Die Frage, worum geht es da überhaupt? Wie bettet sich das ein in die sonstigen sozialen Bewegungen? Und würde zum Schluss was sagen zu den Reformen immer in Anführungszeichen, die nunmehr drohen, die künftig drohen und dabei werde ich insbesondere auf die sogenannte Gesundheitsreform, was ja in Deutschland auch kein ganz unbekannter Begriff sein dürfte, eingehen. Also nur als Vorbemerkung, ich denke, unter progressiv orientierten oder linken Menschen muss man das nicht extra betonen, aber dennoch sei es gesagt, das Wort Reform ist natürlich ein Wort, das einen Bedeutungswandel erfahren hat. Vor 25, 30 Jahren, wenn wir hier über Reform gesprochen hätten, dann hätten wir uns darüber gestritten, ob Reformen sinnvoll sind und wie sie aussehen könnten, als Mittel, um die Gesellschaft radikal zu verändern. Das heißt, der alte Streit zwischen Reformisten, Revolutionären, anderen Orientierungen. Aber damals wären wir uns noch darüber einig gewesen, dass Reform grundsätzlich etwas ist, was von seinem Sinngehalt her darauf abzielen soll, die Gesellschaft zu transformieren, im Sinne, dass es für die, schnell gesagt, für die Ausgebeuteten und Unterdrückten irgendwie besser wird. Dieser Begriff hat nun natürlich einen radikalen Bedeutungswandel erfahren, in dem Sinne, dass heute die Ärmeren, die Gebeutelteren, die Leute, die in abhängig beschäftigter Stellung arbeiten, wissen, dass, wenn das Wort Reform ertönt, dass für sie Gefahr im Verzug ist. Ich denke, wir sollten uns nur vorab darüber klar werden, dass wir in diesem Sinne von Reformen sprechen und mitnichten von Reformen im althergebrachten Sinn, im Sinne der althergebrachten Strategiedebatte innerhalb der Linken. Nun also zur ersten Reform, im Sinne, wie ich ihn gerade beschrieben hatte. Die erste Reform, die am Ausgang steht, ist die sogenannte Dezentralisierung in Frankreich. Die Dezentralisierung ist auch ein Begriff, so wie der Reformbegriff, der in gewisser Weise die Seiten gewechselt hat. Historisch vor 25 Jahren wäre Dezentralisierung noch ein Begriff gewesen, auf den sich vor allem die reformistische Linke, die Sozialdemokratie, die staatstragende Linke bezogen hätte, um zu sagen, es muss eben zu einem Hierarchieabbau innerhalb von Frankreich kommen, in dem die Zentralgewalt, der zentrale Apparat der Staatsexekutive oftmals ein Verhältnis zu anderen Teilen des Territoriums hat, der eine schwache Kopie dessen ist, was früher das Verhältnis Frankreichs zu seinen kolonisierten oder in abhängiger Form kontrollierten Territorien war, weil natürlich der Staatsapparat auch auf diese Weise historisch entstanden ist, also durch die koloniale Expansion und so weiter. Und weil eben gesagt worden ist, dieses Verhältnis ist viel zu autoritär, das heißt, man muss Kompetenzen, Regelungskompetenzen transferieren und nach unten hin abgeben, um diese starre Frontstellung, diese starr autoritäre, vertikale Verhältnis aufzubrechen. Das wäre der Diskurs über die Dezentralisierung vor 25 Jahren gewesen. Es hat auch Schritte in diese Richtung gegeben mit den Dezentralisierungsgesetzen von 1981, 82. Dieser Begriff hat aber auch in gewisser Weise die Fronten gewechselt oder seinen Bedeutungsgehalt verändert, weil es nunmehr die neoliberale, neokonservative Rechte ist, die Dezentralisierung für sich entdeckt hat, als probates Mittel in den letzten 10 Jahren, um herkömmliche sozialstaatliche Kompromisse, institutionalisierte gesellschaftliche Kompromisse in Frage zu stellen. Die institutionalisierten Kompromisse, also soziale Absicherung, arbeitsrechtliche Regelungen und so weiter, waren Kompromisse, die an den Nationalstaat, so wie er in Frankreich entstanden ist, und an den Kämpfen, entlang der Kämpfe, die sich im nationalstaatlichen Rahmen eben abspielten, reguliert worden waren. Also zum Beispiel in den 60er Jahren, zu Zeiten starker Staatsintervention während der gaullistischen Ära und dann eben mit den starken Auseinandersetzungen, für die in Frankreich der Mai 1968 steht, der auch nochmal etwas anderes ist als der Mai 1968 in Westdeutschland, also der in Frankreich ein wesentlich breiteres gesellschaftliches Phänomen war, das tief in die Arbeitswelt hineinreichte. Die neoliberale, neokonservative Rechte hat also die Dezentralisierung als Mittel entdeckt, um zu sagen, indem wir eben das Prinzip divide et impera, das Prinzip Teile und Herrsche anwendet, indem man für heterogene Bedingungen an verschiedenen Orten sorgt, indem man Experimentierspielräume, Flexibilitätsspielräume einführt, kann man diese aus ihrer Sicht zu starren, diese hergebrachten Kompromisse aufbrechen und eben den Marktkräften oder den wirtschaftlichen Interessen der dominierenden Kräfte mehr Spielraum verschaffen. In diesem Sinne ist die regierende Rechte, die im Mai, Juni 2002 wieder an die Regierung kam, nach fünfjähriger Oppositionspause auf der Ebene der Ministerialkabinette, also der Präsident Chirac war ja immer da gewesen, in den letzten 8 Jahren. Also als die neokonservative Rechte nach 5-jähriger Oppositionspause wieder in die Ministerialkabinette eintrat, wurde eben die Dezentralisierung zu einem ihrer zentralen Anliegen, verbunden mit einem Diskurs, der eben versprach, Dezentralisierung bedeutet mehr Bürgernähe und damit mehr Demokratie. In Wirklichkeit, wenn man das kritisch aufrollt, handelt es sich mit nicht nur mehr Demokratie, weil natürlich Herrschaft, die auf niedrigerer Ebene Herrschaft oder gesellschaftliche Dominanz, die auf niedrigere Ebene verlagert wird, immer noch gesellschaftliche Dominanz ist, die umso problematischer sein kann, als sie durch die vermeintliche Nähe und durch das Fehlen einer großen kritischen Masse von Protest- und Bewegungspotenzial, das man dagegen mobilisieren kann, umso durchsetzungsfähiger sich gestaltet. Am 17. März dieses Jahres wurden die beiden Parlamentskammern vereinigt zu dem, was man in Frankreich den Kongress nennt. Also der Kongress ist die Formation, in der das Parlament tagt mit beiden Kammern, die Nationalversammlung, also das Unterhaus und der Senat. Das ist das Oberhaus für Elder Statesmen und für Vertreter der Kommunen, vor allem der ländlichen Kommunen. Also der Kongress trat zusammen in Versailles, wie es die Verfassung erfordert, wenn man selbige, also den Verfassungstext verändern will, und beschloss in die Verfassung, in der nun der Satz steht, die Republik ist eins und unteilbar, den folgenden Halbsatz zusätzlich aufzunehmen und ihre Verwaltung ist dezentralisiert. Das wurde auch gleich in Taten umgesetzt mit dem ersten Experimentierfeld, nämlich der Bildungspolitik. Zunächst sollte es vor allem den Schulbereich betreffen, der Universitätsbereich sollte zwar auch alsbald Regelungsgegenstand werden, das ist aber zunächst ausgeklammert, dazu kommen wir jetzt, also jetzt steht der Universitätsbereich an in diesem Herbst. Und das sollte dergestalt Form annehmen, dass im März alsbald verkündet wurde, dass nun ein Teil des Bildungsbereichs aus der zentralstaatlichen Kompetenz ausgegliedert und in die Verantwortung von Departements, also Bezirken und Regionen, genommen werden sollte. Konkret ging es noch nicht darum, das wäre ein zu heißes Eisen gewesen, die Lehrkräfte, die unterrichtenden Kräfte in Anführungszeichen zu dezentralisieren, was gehießen hätte, dass sie eben auch von den Regionen bezahlt werden, dass sie unterschiedlichen Rechtsstatus haben, unterschiedliche Ansprüche haben. Das hätte viel zu viel Staub aufgewirbelt, weil die Lehrkräfte natürlich auch eine sehr starke und sehr konzentrierte, in einem einheitlichen rechtlichen Rahmen auf nationaler Ebene konzentrierte Berufsgruppe sind, die sehr streik- und durchsetzungsfähig ist aus diesem Grund. Aber was direkt im März auf der Tagesordnung stand, war die Dezentralisierung aller nicht unterrichtenden Beschäftigten im Schulbereich. Das sind ungefähr 100.000 Personen. Das ist das gesamte technische Personal, also was alles dazugehört, wenn man sich vorstellt, dass in Frankreich die Schulen Ganztagesschulen sind, die also eine stärkere soziale Integrationsfunktion haben als zum Beispiel hier in Bad Württemberg, wo es eben eine Halbtagesschule ist. Das heißt, das Kantinenpersonal, die ganzen Sekretariatsbeschäftigten, das sind auch zum Beispiel Wartungsarbeiter, weil manche Schulen beschäftigen ihre eigenen Elektriker und Wartungsbediensteten. Das sind aber auch höher qualifizierte Tätigkeiten, die betroffen sind, wie zum Beispiel die von Schulärztinnen und den Krankenschwestern, weil es eben oft auch eigene Krankenstationen in den Schulen gibt. Und was als besonders problematisch galt, die Orientierungsberater, die Conseiller d'Orientation. Was insbesondere deswegen als problematisch galt, weil die auf die Regionen umverteilt werden sollten. Es gibt 22 Regionen in Frankreich, die nicht ganz das gleiche Profil haben wie die Bundesländer in Deutschland, sondern die vor allem eine Kompetenz haben, nämlich, dass sie für Wirtschaftsförderung zuständig sind. Das heißt, die Regionen sind für die Ausgestaltung der Wirtschaftspolitik im Sinne der Förderung von Unternehmensinteressen zuständig und arbeiten dabei sehr intensiv mit den regionalen Industrie- und Handelskammern zusammen, sodass die Befürchtung auf der Hand lag, dass wenn nun zum Beispiel Leute, die die Orientierungsberatung betreiben, das heißt, die auf verbindliche Weise die Verteilung der verschiedenen Schüler und Schülerinnen auf die verschiedenen Schulzweige festlegen, wenn dies im regionalen Rahmen geschieht, das heißt dort, wo die Ankopplung an die Wirtschaftsinteressen besonders stark ist, dass dies eben auch zu einer entsprechenden wirtschaftlichen Verwaltung im Sinne von Bedarf der Industrie, Bedarf an Arbeitskräften bestimmter Branchen geschehen könnte. Dagegen, also gegen die verschiedenen Befürchtungen, die mit dieser Dezentralisierung im Bildungsbereich verbunden waren. Das war einerseits die Befürchtung verstärkter Ungleichheit, da die Regionen in Frankreich von sehr unterschiedlicher Wirtschafts- und Finanzkraft sind. Das war die Befürchtung, die ich gerade genannt hatte, die in einer engeren Anbindung an Wirtschaftsinteressen, was besonders im regionalen Rahmen gegeben wäre, weniger auf Departementsebene, weil das Departement eine Verwaltungseinheit des Zentralstaats ist, wo die Ungleichheiten etwas weniger stark sind. Drittens die Befürchtung, dass es sich um den Beginn einer Umsetzung dessen, was im GATS-Abkommen auf internationaler Ebene anvisiert wird, handelt. Das heißt, das GATS-Abkommen sieht ja vor, dass bestimmte gesellschaftliche Bereiche einer Liberalisierung, das heißt einer Öffnung für private Konkurrenz, offengestellt werden. Dabei wird aber anvisiert, natürlich nicht den Bildungsbereich als solchen einfach zu privatisieren, das wäre nirgendwo durchsetzbar, sondern eine scheibchenweise, also eine Aufteilung zum Beispiel des Bildungsbereichs in verschiedene Sektoren, die technischen Bereiche, die Bereiche, die Anwendung finden können, das heißt zum Beispiel anwendungsorientierte Forschung, die theoretischen Bereiche und so weiter. Dagegen kam es zu ersten Unmutsäußerungen und ab dem 27. März, also schon zu einem frühen Zeitpunkt, als die öffentliche Aufmerksamkeit noch weitgehend durch andere Ereignisse, insbesondere den damals noch anhaltenden Irakkrieg, absorbiert war. Damals kam es eben ab dem 27. März zu den ersten Arbeitsniederlegungen. Nicht zufällig gingen sie aus in den letzten Märztagen vom Departement Seine-Saint-Denis. Das ist die Zone, die sich unmittelbar nördlich an die Stadt Paris anschließt und die nördlichen Trabantenstädte von Paris umfasst. Man muss kurz dazu sagen, es gibt in Deutschland nicht ganz das gleiche Konzept von Stadt und Vorstadt. Das heißt, das, was man in Berlin als Bezirk bezeichnen würde, als vielleicht etwas weiter weg vom Zentrum gelegenen Bezirk, wie Friedrichshain oder Marzahn, das würde man in Frankreich nicht mehr als Stadt bezeichnen, sondern als Vorstadt, weil es eine ziemlich strikte Trennung gibt von dem, was Stadt ist, also historisch gewachsene Kernstadt, und Banlieue, also Trabantenstadt oder Vorstadt. Paris zum Beispiel als Stadt ist sehr klein, weil umschlossen von dem Ring, der 1860 gelegt wurde, wo heute die Autobahn verläuft. Das kann nicht wachsen. Das sind aber nur 2 Millionen Einwohner von einer Region, die 8 bis 10 Millionen Einwohner umfasst in diesem Konglomerat. Das heißt, die meisten Leute wohnen nicht in der Stadt selbst, sondern in den Vor- oder Trabantenstädten, das heißt in den Banlieues, wo eben auch die sozialen Probleme auf ungleich stärkere Weise konzentriert sind, weil natürlich auch eine Segregation aufgrund materieller Lage, aufgrund von Herkunft aus der Einwanderungsbevölkerung, aufgrund von Finanzkräftigkeit stattfindet, einfach durch die Mietpolitik, durch die Möglichkeiten, Wohnraum zu mieten oder nicht zu mieten. Die Region Seine-Saint-Denis, das Departement Seine-Saint-Denis, also das, was unmittelbar nördlich an Paris anschließt, in Berlin wäre das noch ein halbwegs innenstädtischer Bezirk, das ist ungefähr so weit vom Zentrum entfernt wie, keine Ahnung, Neukölln in Berlin zum Beispiel vom Stadtzentrum entfernt sein dürfte. Das sind Städte wie Saint-Denis, Bobigny, das sind unter anderem die Städte, wo Teile des Sozialforums gerade letzte Woche stattgefunden hatten, aber auch etwas weiter weggelegene Städte oder Hochhausghettos wie zum Beispiel La Courneuve, eine eher berüchtigte Vorstadt, oder Montfermeil. Das muss man sich sozial relativ heterogen vorstellen, weil das ist ein Gemisch aus riesigen Plattenbauvierteln, aus historischen Stadtkernen, die da reingestreut sind, aus Reihenhausvierteln und manchmal auch aus relativ wohl situierten kleinen Inseln in diesem Meer, das überwiegend aber durch materielle Armut geprägt ist. Saint-Denis ist noch besonders gebeutelt, weil es sich um eine industrielle Krisenregion handelt, wo früher die ganze Schwerindustrie vor den Toren von Paris angesiedelt war, die aber am Niedergehen ist, das heißt, wo es eine immense Arbeitslosigkeit gibt. In diesem Departement hatte bereits ein sehr aufsehenerregender Streik im Bildungswesen stattgefunden, und zwar im März 1998. Damals ging es eben darum, dass gesagt wurde, also die Probleme, auf die die Schulen treffen, in diesem Bereich sind mit nichts vergleichbar, was die Schulen anderswo antreffen, weil natürlich diese gesellschaftliche Situation, die Konzentration von Bevölkerung, die soziale Probleme aufweisen, von Migrationsbevölkerung, von Arbeitslosenfamilien und so weiter, natürlich auch zu einer Konzentration von Problemen im Schulbereich führt, also perspektivlose Jugendliche, Jugendliche, deren ältere Geschwister alle im Knast sind, die entsprechend verhaltensauffällig sind, Gewaltprobleme, das Eindringen von Gewalt in die Schulen, Analphabetismus, Sprachprobleme. Damals gab es einen ziemlich taffen Arbeitskampf, der dazu führte, dass eine Art Notplan oder Aufholplan für das Departement Seine-Saint-Denis eben aufgelegt wurde, in dem also 3000 zusätzliche Lehrkräfte für das Departement Saint-Denis bereitgestellt wurden. Die erste Befürchtung, die nun verbunden war mit der Dezentralisierung, ist, dass eben alles, was damals erreicht worden ist, rückgängig gemacht werden könnte. Das heißt, dieser Streik begann in diesem Kontext, im Département Saint-Denis und es gab gleichzeitig noch einige andere sozusagen Unruheherde mehr in Südwestfrankreich, im Raum Bordeaux, im Raum Toulouse, die aber zunächst geografisch nicht zusammenhängend waren. Organisiert wurde das überwiegend an den etablierten Lehrergewerkschaften vorbei. Also in Frankreich gibt es, wie ihr wahrscheinlich wisst, keine Einheitsgewerkschaft oder keinen einheitlichen Gewerkschaftsbund wie den DGB oder den ÖGB in Österreich, sondern es gibt mehrere miteinander konkurrierende Gewerkschaftsbünde und daneben nicht in Bünden zusammengeschlossene sogenannte autonome Gewerkschaften. Also es hat nichts mit dem Begriff der Autonomie in Deutschland zu tun, sondern eine autonome Gewerkschaft ist eine, die nicht in einem Bund, in einem Dachverband zusammengeschlossen ist. Das sind unter Umständen eher rechte Organisationen, die autonomen Gewerkschaften, oder eher unpolitische Organisationen. Und es gibt noch dazu Gewerkschaften, die weder autonom in diesem Sinne sind, noch in Dachverbänden zusammengeschlossen. Letztere nennt man konföderierte Gewerkschaften, sondern die in thematischen Blöcken oder thematischen Dachverbänden zusammengeschlossen sind. Das ist insbesondere die FSÖ, das ist die größte Lehrergewerkschaft, die historisch, naja, eher der KP nahe steht und die man als linksreformistisch bezeichnen könnte. Mit Flügeln, mit einem eher sozialdemokratischen Flügel und auch einem eher linksradikalen Flügel, der ungefähr 20% der Stimmen innerhalb der FSÖ kriegt. Das ist eine Riesenorganisation, das sind mehrere hunderttausend Mitglieder. Aber also dieser erste Ausstand wurde weitgehend an diesen etablierten Gewerkschaften, vor allem an der FSÖ vorbei organisiert, von einem Bündnis getragen, das von der anarchosyndikalistischen CNT über die linke Basisgewerkschaft Süd, die eine Abspaltung von der sozialdemokratischen Gewerkschaft ist und die eben versucht, ohne aufgeblähten Apparat, ohne Bürokratie und so weiter auszukommen, bis hin zu Teilen der FSÖ und Teilen der anderen etablierten Gewerkschaften reicht. Das begann sich dann auszudehnen nach den Osterferien, die um den 20. April zu Ende gingen, weil nunmehr der Scheinwerfer wieder stärker auf die innenpolitische und vor allem die sozialpolitische Konfrontation gelenkt waren, also der Irakkrieg war vorbei und es kam eben ein zweites Ereignis dazu, was dafür sorgte, dass sich die sozialpolitische Lage ein bisschen aufheizte. Das war die Ankündigung der Rentenreform. Ich werde jetzt aber nachher in einem zweiten Teil auf die Rentenreform eingehen. Also der Inhalt der Rentenreform, den ich gleich darstellen werde, wurde am 24. April von Sozialminister Fillon im Fernsehen verkündet, von François Fillon, was dafür sorgte, dass eben der Unmut sich steigerte, der auch die Lehrkräfte besonders stark betrifft, weil sie eben auch im öffentlichen Dienst, der besonders in Mitleidenschaft gezogen wird durch die Rentenreform, arbeiten. Und das sorgte dafür, dass in einem ersten Schritt der Streik im Bildungswesen, der bereits begonnen hatte, vor diesem Hintergrund, den ich geschildert hatte, sich lawinenartig ausdehnte. Das war dann abzulesen ab der 1. Mai-Demonstration in Paris zum Beispiel, wo die grundsätzlich eher miesepetrig, langweilig, ein bisschen wie ein Beerdigungsmarsch organisiert, weil die aber dieses Jahr ziemlich animiert war durch die Tatsache, dass ein 1,5 Kilometer langes Spalier links und rechts der Demonstration sich befand mit Lehrkräften, die alle ihre Streiktransparenz dabei hatten, wo man ungefähr 150, 200, 250 Schulen sehen konnte, also den Namen der Schule im Streik, im Streik, im Streik, wo man schon gemerkt hatte, da ist was im Gange, zumal am Vorabend des 1. Mai dieser Streik, der sich nun lawinenartig ausbreitete, erstmals auch Paris erreicht hatte. Das kochte dann ziemlich schnell hoch. Ab dem 6. Mai waren über 1000 Schulen im Ausstand. Es ging dann bis zu Hochzeit bis auf 3500 Schulen hoch, womit ungefähr ein Drittel der Mittel- und Oberschulen in Frankreich sich im Ausstand befanden. Dieser Streik floss dann natürlich zusammen mit dem, was sich auch in anderen Bereichen, vor allem der öffentlichen Dienste, aber nicht nur, sondern auch ein bisschen im Privatsektor tat, nämlich den Widerständen gegen die Rentenreform. Gleichzeitig war der Bildungssektor derjenige Sektor, der mit Abstand am stärksten mobilisiert war und der den Streik im Wesentlichen getragen hat. Weil während es in anderen öffentlichen Diensten oftmals Minderheitssektoren waren, zum Beispiel ein Minderheitssektor unter den Postbeschäftigten rund um die linke Basisgewerkschaft Süd, vielleicht 30% der Postbediensteten, was aber nicht dafür sorgt, dass die Post nicht kommt. Also die Post funktioniert trotzdem, wenn gleich ein bisschen verlangsamt. Während es Minderheitssektoren zum Beispiel im privaten Industriesektor waren, war es tatsächlich so, dass der Bildungsbereich konstant bestreikt war, und zwar konstant, also auch mit verschiedenen Zyklen, und mal an den zentralen Aktionstagen waren es 60-70% der Lehrer streiken, an anderen Tagen waren es 20-30%, wo aber eine konstant hohe Streikbeteiligung stattfand. Man kann sagen, von den Pariser Beobachtungen her, in anderen Städten kann das im Zahlenverhältnis ein bisschen anders aussehen, aber von der Tendenz her dürfte es ähnlich sein, dass je nach Demonstrationstermin zwischen einem Drittel und zwei Dritteln der Demonstrationen bis von Anfang Mai bis Mitte Juni durch die Lehrkräfte und die anderen Beschäftigten des Bildungswesens, nämlich vor allem auch diese nicht unterrichteten Kräfte, das heißt die ATOS genannten, die Wartungsarbeiter, die Sekretariats, die Kantinenmitarbeiter und so weiter, gestellt wurden. Das heißt alles, was im Bildungswesen arbeitet. Was wurde nun erreicht? Ich trenne das jetzt ab von der Rentenreform, um die verschiedenen inhaltlichen Blöcke thematisch zu behandeln. Um die Rentenreform durchzusetzen, die dann der zweite große und noch zentralere innenpolitische Zankapfel wurde, nachdem die verschiedenen im Streik befindlichen Sektoren zusammenflossen, musste die Regierung eben an Bauernopfer bringen und hat tatsächlich auf einen Teil des Dezentralisierungsvorhabens im Bildungswesen verzichtet. Also um den 10. Juni, als der Streik gegen die Rentenreform bereits begann, ein bisschen im Sande zu verlaufen, als jedenfalls ein Wendepunkt sich offensichtlich abzeichnete, wo die Frage kam, wer wird sich nun durchsetzen, musste eben die Regierung Fakten schaffen, um nun klarzustellen, ob sie nun zu einem Ende des Streiks im Bildungswesen hinsteuern will oder nicht, weil ein ganz konkretes Datum, eine ganz konkrete Klippe sozusagen anstand, nämlich das frankreichweit stattfindende Abitur ab dem 12. Juni. Und ab dem Zeitpunkt musste eben eine Entscheidung getroffen werden, weil das war das Stichdatum, das eigentlich den zentralen Wendepunkt darstellte. Wird das Abitur stattfinden? Da kommt es zu einer gewissen Normalisierung. Wird es nicht stattfinden? Dann ist die Frage, wer steht jetzt als Sieger da? Dann ist aber auch irgendwie ein Showdown da, weil die Lehrer sowieso ab dem 30. Juni in Ferien gehen. Das heißt, weil danach sowieso nicht mehr viel laufen wird im Bildungswesen. Es war dann so, dass die Regierung zugesagt hat, dass diejenigen Berufsgruppen, für die es am allerproblematischsten galt, nämlich diese Orientierungsberater wegen ihres Einflusses auf die Aufteilung der Kinder und Jugendlichen auf die verschiedenen Schulzweige, sowie die Ärzte und die Krankenschwestern, dass sie nicht in Anführungszeichen dezentralisiert werden, das heißt, dass sie nicht aus der Anstellung durch den Zentralstaat entlassen werden. Das betrifft aber nur eine kleine Schicht, man kann sagen, die am besten ausgebildete, die intellektuellste Schicht der nicht unterrichtenden Beschäftigten des Bildungswesens, um die es ging. Das sind 10.000 von 100.000 Personen. Die 90.000 anderen, die weniger intellektuelle Berufe ausüben und die damit auch in ihrer sozialen Situation oder in ihrer alltäglichen Funktion etwas weiter entfernt von den Lehrkräften stehen. Also die Kantinenfrauen, die Elektriker, die Sekretärin und so weiter, die werden dennoch ab dem 1. Januar 2005 nunmehr auf die Regionen und Departements umverteilt. Das heißt, das ist zwar aufgeschoben, wird aber stattfinden. Insofern hat eine gewisse Spaltung stattgefunden. Dem wurde dann